Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute sprechen wir über die Running Backs und Tight Ends, eine vielleicht etwas unter dem Radar laufende Positionsgruppe.
Masse.
Hallo Lorenz.
Ja, hallo Philipp, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wie schaut's aus bei dir?
Gut, gut. Ich kann mich nicht beklagen, war ein paar Tage weg. Paar Tage in nördlich von Leipzig an einem See gelegen. Das war ganz schön. Und ja, jetzt bin ich wieder da, können wieder über Draft sprechen. Und ja, freue mich sehr. Haben, glaube ich, zumindest eine Positionsgruppe, die ich sehr interessant finde, wie du schon gesagt hast, unter dem Radar. Mal sehen. Aber ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch wunderbar. Der Draft rückt näher. Wir haben jetzt noch einiges vor. Heute hört ihr eben die Folge mit den Running Backs und Tight Ends. Zum Wochenstart kommen die Defensive Backs. Dann wollen wir unsere traditionelle rotes Licht, grünes Licht Folge machen. Das heißt, wir wollen auf die Red Flags von Spielern achten. Da wird mit Sicherheit auch über den Vorfall mit Tavondre Sweat nochmal geredet werden. Dann werden wir aber auch grünes Licht machen. Das heißt, wir werden auch über die besonderen Charakter sprechen. Ein Beispiel dafür, Darius Robinson hat das tatsächlich geschafft. Ne? Der hat beim Senior Bowl gesagt, mein Ziel ist, dass ich eine Einladung zur Draft-Veranstaltung nach Detroit bekomme. Und er gehört tatsächlich jetzt zu den 13 Spielern, die eingeladen wurden. Krass.
Genau. Also, die eingeladen wurden und die auch kommen. Das ist schon immer mal ein ganz gutes Zeichen. Ich weiß, es gibt die Bilder von Will Levis letztes Jahr. Aber normalerweise ein gutes Zeichen, dass Teams Spieler in der ersten Runde sehen. Kann mir trotzdem vorstellen, dass Darius Robinson, erstmal natürlich Glückwunsch, aber kann mir trotzdem vorstellen, dass er vielleicht der sein wird, der am längsten da sitzt, wenn ich mir die Gruppe der Eingeladenen mal angucke. Aber das ist ja auch nicht unbedingt schlimm.
Nein, auf gar keinen Fall. Sein Ziel war ja auch, dahin zu kommen. Er hat ja nicht gesagt, dass er First Round gedraftet werden will.
Ja, genau.
So, auf jeden Fall die ganze Liste. Einmal die Quarterbacks, natürlich Jaden Daniels, Drake May und Caleb Williams. JJ McCarthy ist nicht dabei. Wie gesagt, er hängt immer davon ab, ob Spieler überhaupt eine Einladung bekommen haben und diese Einladung auch annehmen. Manche wollen diesen Moment auch gerne im Kreise der Familie verbringen und wollen deshalb auch gar nicht dahin kommen. Also das ist jetzt kein Indikator dafür, dass man nicht erste Runde gedraftet wird, nur weil man da jetzt nicht mit dabei ist, sondern eher, wenn man dabei ist, dann stehen die Chancen schon ganz gut. Und bei den Wide Receivers haben wir Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, Romo Dunze und Brian Thomas Jr. In der Offensive Line haben wir nur JC Latham, obwohl die Gruppe ja so überragend stark ist. Das ist schon wieder so ein bisschen so dieses, ja, mediale Ding, so, das catcht halt nicht so. Defensive Line und Edge sind wir bei Laiatu Latu, Dallas Turner und Darius Robinson. Und unter den Cornerbacks haben wir noch Terrion Arnold und Quinion Mitchell. Kein Safety und da sind wir heute beim Thema, kein Running Back und kein Tight End. Und das ist so das Thema, ne? Im Endeffekt sind das beides halt die Positionen, die werden unter den Skill Positions definitiv nach den Quarterbacks und Wide Receivers gezogen. Obwohl von denen eine ganze Menge verlangt wird, da sprechen wir gleich drüber. Und ja, so ein bisschen, glaube ich, hoffen zumindest die Titans darauf, nach dem letzten Jahr, nachdem wirklich einige direkt im ersten Jahr richtig durchgestartet sind, dass sich das jetzt ändert. Also da müssen wir mal hin. Wir starten aber, glaube ich, mit den Running Backs, ne?
Ja.
So, dann lass uns das mal tun. Und bevor wir in die Top 5 gehen, sagst du mir mal so, was sind so die Attribute, worauf du schaust? Ich muss zum Beispiel sagen, Running Back, du sagtest mal bei Offensive Line, man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür, was der kann. Mir geht das tatsächlich bei Running Backs so, dass ich sehr schnell einfach sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht.
Ja, es ist eine Position, finde ich, die so ein bisschen wie, wir haben das bei Wide Receiver beschrieben, wo es verschiedene Körpertypen gibt und verschiedene Skillsets, die mitbringen. Es gibt einen klassischen Downhill-Bruiser, der 230, 220 Pfund auf den Rippen hat, mit breiten Schultern, der, ja, ein ziemlich geradliniger Athlet ist. Dann gibt es schnelle Typen, die vielleicht eher für ein White Zone, für diese Shanahan-McVay-Offense, wo man immer wieder die Cutback-Lanes finden muss, geeignet sind. Dann gibt es reine Third-Down-Backs, die eben im Open-Field gefährlich sind, die gute Routes laufen, die gute Hände haben. Absolut Premium ist natürlich, wenn man dann zum Beispiel den Saquon Barkley als Prospect oder den Bijan Robinson oder Christian McCaffrey hat, die so ein bisschen was von allem können. Ich weiß nicht, ich möchte es dir noch vorbehalten, ob es vielleicht einen gibt in dieser Klasse, den du so siehst. Ich vielleicht eher nicht, ohne jetzt was vorwegzunehmen. Und deswegen muss man halt, finde ich, ja, in dieser
Klasse. Aber damit?
Aber gut. Ja, ich wollte es dir nicht.
Ach so, okay.
War jetzt meine Meinung. Nein, genau. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch bei Scouts, auch bei uns, werten wir halt verschiedene Dinge für uns persönlich bei Teams. Mag es dann ein Team geben, die sagen, oh, wir haben einen sehr guten Leadback und wir müssen dieses Jahr mal gucken, dass wir uns die Third-Down-Backs angucken, dass wir da in der dritten, vierten Runde, vielleicht auch noch später, noch jemanden dazu bekommen, vielleicht auch andersherum. Vielleicht gibt es Teams, die neue Coaching-Staffs haben, die jetzt in der Free Agency sich nur so ein paar, ich sag mal, Übergangsmaßnahmen geholt haben, die jetzt für ihr neues Scheme wieder Spieler finden wollen. Ich glaube, diese Rollenspieler gibt es in diesem Draft, was die Running Back Position angeht. Grundsätzlich, was mir immer wichtig ist, ist so das Instinktive, die Vision. Kann man einfach aus dem, was da geblockt ist, schon mal das Maximum herausholen. Die ganz speziellen und besonderen Spieler, die schaffen es dann halt da nochmal eine Schippe oben drauf zu legen und nochmal einen Unterschied zu machen, über das hinaus zu rushen, was ihnen von der Offensive Line gegeben wird. Und dann finde ich es immer wichtig, noch einen Third-Down-Impact zu finden. Einfach, weil es eine Passing-League ist, sei das als Receiver, sei es als Blocker. Da habe ich sehr drauf geachtet und achte ich immer sehr drauf, weil das, finde ich, einen Spieler im Wert schon nochmal eine Runde oder zwei vielleicht sogar nach oben ziehen kann, je nachdem, wie alles andere aussieht. Ansonsten Füße ist natürlich sehr wichtig, Tackle-Breaking, diese ganzen Dinge. Aber es gibt verschiedene Typen. Es gibt welche, die Verteidiger aussteigen lassen. Es gibt welche, die über Verteidiger laufen. Was ich immer cool finde, wenn die Running Backs am Ende immer noch nach vorne fallen. Ich weiß nicht, wie viele Career-Yards Frank Gore hat, aber ich würde mal sagen, ein Fünftel oder ein Viertel davon sind einfach dadurch, dass er am Ende des Runs immer noch mal 2 Yards nach vorne gefallen ist. Und ja, das finde ich ist auch eine sehr wichtige Qualität. Mhm. Aber ja, genau.
Ich denke auch, das ist natürlich auch eine Frage der Mentalität, die das Team vertritt. Ne? Suchst du jetzt nach einem Running Back, der dir konstant die Chain bewegt, also der halt selten Plays liegen lässt, der seine 3, 4, 5 Yards hinkriegt und vielleicht auch mal den 2-Yard-Run macht, aber dafür eben halt nicht im Backfield getackelt wird, oder suchst du so den Home-Run-Hitter, ne? Der dann eben vielleicht auch mal ein Play liegen lässt, dafür aber eben diese Gefahr ausstrahlt, explosive Plays zu generieren, Runs von 10, 20, 30 Yards und mehr. Das ist, denke ich, auf jeden Fall schon mal eine Frage der Philosophie, die du vertrittst. Und ich denke auch, gerade in dieser Draft-Klasse, ich gehe mit dir, wir haben wenig bis gar kein besonderes Talent, so diesen Spieler, der halt alles kann. Schlechte Nachrichten für die Fantasy-Fans, die sich gerade da großartig verstärken wollen auf Running Back, sondern eher die Rollenspieler. Und bei den Rollenspielern finde ich dann, da klammer ich dann auch gerne aus, ob er das dann noch gut kann oder das dann noch gut kann, sondern sage ich, okay, wenn das Team diese Rolle für ihn sieht, dann soll er die ausfüllen. Und wenn er da verdammt gut drin ist, dann liegt er eben auch höher als andere Running Backs. Und deswegen, Spoiler, ich glaube, mein Running Back Ranking unterscheidet sich dadurch sehr von den allgemeinen Rankings, wo sehr auf diese Vielseitigkeit noch geachtet wird, weil ich es bei einigen Spielern einfach nicht sehe, dass sie jedes Down spielen können. Und dann fallen sie eben gegenüber den Spezialisten meiner Meinung nach zurück. Das ist so. Ich kann schon mal sagen, ich bin Montagabend, ich glaube ab 9:30 bei Stoned Luck, bei den Wiener Jungs noch zu Gast und werde da auch nochmal über die Running Backs und Fantasy-Spieler allgemein in dieser Draftklasse reden. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr da mal in die Live-Sendung reinklickt und ich dann mit den beiden Wiener Jungs nochmal eine Runde darüber plauder. Ja, das sind so meine Kriterien. Deswegen, ich bin gespannt auf deine Top 5. Du vielleicht auf meine, falls du noch nicht reingeguckt hast. Bei den Running Backs hat er vielleicht schon mal Mäuschen gespielt.
Ganz unfreiwillig, aber ich habe es mittlerweile auch, glaube ich, wieder vergessen. Aber ich weiß, dass es tatsächlich ganz interessant war. Wobei ich selber auch sagen muss, ich glaube, dass auch mein Ranking nicht ganz, ja, mit dem, was der Konsens sieht, 100% allgemein sieht. Also ich habe, ja, vielleicht den einen oder anderen.
Starte ruhig direkt mit deiner 5 und dann schauen wir mal.
Und es geht direkt mit dieser 5 los. Also ich habe tatsächlich mit der 5 ein bisschen gestruggelt. Wen packe ich da jetzt hin? Habe mich im Endeffekt für Audric Estime von der Notre Dame entschieden. Ein Spieler, von dem ich auch schon länger ein Fan bin, der dann leider bei der Combine eine 4-7 gelaufen ist, hat das dann am Pro Day in eine 4-6 verbessert. Aber ja, er ist ein Running Back, der sehr breite Schultern hat. Er ist sehr high cut. Das heißt, die Hüfte bei ihm liegt sehr hoch. Er hat sehr lange Beine. Wie gesagt, der High-End-Speed fehlt ihm, das sieht man am 40-Yard-Dash, aber ich muss tatsächlich sagen, dass er auf den ersten 20 Yards, meiner Meinung nach, was das Tape angeht, mit vielen mithalten kann. Da auch sehr viele explosive Runs mit über 20 Yards hinter einer, muss man sagen, sehr guten Notre Dame Offensive Line hingelegt hat. Er ist jemand, der Tackle bricht durch seinen Leg-Churn, der immer wieder halt die Beine weiter bewegt, der diese breiten Schultern auch mal tiefer setzt, dadurch mal einen Tackle bricht. Shiftiness fehlt ihm, ganz klar. Er hat auch so diese Cutting-Ability nicht. Das ist nicht sein Spielstil. Also er hat schon eine Stiffness im Unterkörper. Sehr downhill, was das Receiving angeht. Da kommen wir zum Third-Down-Impact. Höchstens ein Outlet. Also er kriegt immer mal den Ball in der Flat, aber das ist wirklich recht selten. Hat nicht viele Receptions aufgelegt. Als Blocker finde ich ihn okay. Er kann so ein bisschen an seinen Angles noch arbeiten, an seinen Aimpoints, hat aber auf jeden Fall die Physis, muss da mal gucken, dass er die Pads nicht zu hoch bekommt. Grundsätzlich aber jemand, dessen Physis und dessen Contact Balance sich, glaube ich, dazu ummünzen könnte, vielleicht am Third Down ein solider Blocker zu werden. Ich habe ihn tatsächlich nur in der 4. bis 5. Runde. Das spricht vielleicht auch so ein bisschen gegen, ich kann ja jetzt nicht sagen für diese Running Back, aber zeigt so ein bisschen, wie diese Running Back-Klasse aufgestellt ist. Ich sehe sehr viele Talente am dritten Tag. Audric Estime jetzt am frühen dritten Tag meine Nummer 5. Kann mir vorstellen, dass er in der richtigen Situation produktiv sein kann, weil er einfach schon, finde ich, dieses Skillset Downhill hat in einem Gap-Scheme, vielleicht in einem Inside-Zone-Run-Game, um da auch mal, wie er auch im College gemacht hat, mal einen Tackle zu brechen und auch mal das ein oder andere, in Anführungszeichen, explosive Play über 10 Yards hinlegen kann. Grundsätzlich, wenn man einen sehr guten Receiver hat und dem vielleicht 10 Touches, was das Inside-Run-Game abnehmen will und dafür jetzt einen 4. oder 5. Runden-Pick, wahrscheinlich eher realistisch gesagt, einen 4. Runden-Pick hinlegen will, dann wäre Audric Estime da eine gute Option, glaube ich.
Ja, mich hat auch tatsächlich ein Stück weit diese 4-7 abgeschreckt. Nun ist mein Draft Guide natürlich nach dem Combine entstanden und nicht nach den Pro Days. Deswegen fehlte mir dann natürlich die Angabe. Deswegen konnte er es einfach auch nicht in die Top 5 schaffen. Denn für mich ist tatsächlich, also man sagt ja immer, Teams bilden auch so Grenzwerte. Wenn ein Spieler da einfach drunter ist, dann fällt er für dich raus, ne? Und bei mir ist das bei Running Back eben ganz klar die 4,61. Alle Spieler, also es gibt in den letzten 20 Jahren nur einen Running Back, der in der NFL Erfolg hatte, der langsamer als 4,61 gelaufen ist. Und das ist tatsächlich Kyren Williams im letzten Jahr, auch von der Notre Dame. Und da habe ich dasselbe gesagt. Ist dann eben ein Spieler, den ich nicht drafte. Jetzt hat er das deutlich verbessert. Und auch Scouts, die an der Seitenlinie waren, sagen, das war keine beschönigte Zahl der Notre Dame, wo man die Stoppuhr mal ein bisschen später gedrückt hat, um sie loslaufen zu lassen, oder früher gedrückt hat, um die Zeit zu beenden. Auch das soll ja schon vorgekommen sein. Da die aber natürlich alle mitstoppen und sich darauf nicht verlassen, haben sie schon gesagt, ja, das war tatsächlich, ja, so 4,56 bis 4,58 in dem Bereich soll er tatsächlich wo getestet haben. Und dann steigt er natürlich nochmal, deswegen gehe ich bei dir mit, beziehungsweise er wäre jetzt halt einer meiner Spieler gewesen, die es halt, kann er jetzt schlecht von meinem Draft Guide nochmal großartig abweichen, die es halt nicht in meine Top 5 schaffen, bei denen ich aber jetzt natürlich schon neugierig bin und sage, hey, das kann. hängt vom Draftspot ab, kann natürlich für ihn vielleicht nochmal wesentlich besser ausgehen. Tatsächlich bin ich bei den nächsten Spielern dann bei Running Backs, wo ich auch schon am zweiten Tag sagen würde, da bin ich dabei. Ich muss jetzt einmal ganz schnell eben, weil wir haben hier Isaiah Davis habe ich dann nämlich an Nummer 5 und der ist 1,82 groß, wiegt knapp unter 100 Kilo und der hat zum Beispiel ganz ordentlich getestet, beziehungsweise ist dann zumindest eine 4,57 gelaufen, hat aber eben wesentlich schwerer getestet, als man das vermeintlich zuerst noch gedacht hat. Also 218 Pfund ist immer noch jetzt nicht Oberliga, aber das ist schon eine andere Hausnummer, als man vorher gedacht hat. Und da bin ich eben genau bei diesen Spielern, dass ich sage, hey, Rollenspieler, mit denen ich was anstellen kann. Isaiah Davis hat eben viele Bälle gefangen am College und ist vor allem dieser Outside, der dann auch mal eben ein Big Play hinlegen kann. Das ist so das, was er mitbringt. Ich finde aber, dass sein Laufstil kompakt ist, dass er technisch sauber spielt und eigentlich nichts liegen lässt. Ne? Das ist so seine Spielweise. Ich muss noch mal ganz kurz anfangen. Genau, 4,57 Speed und wir haben hier einen Running Back, der auf jeden Fall eine Rolle in dieser Liga kriegen kann, eben aufgrund seiner Ausbildung, so will ich vielleicht sagen, aus der er wirklich viel rausholt und er sehr, sehr stabil läuft. Ich denke, das ist die richtige Beschreibung, die er mitbringt für das nächste Level. Das heißt, Davis wird dir nicht viel liegen lassen. So ist vielleicht die richtige Beschreibung von ihm. Und das ist etwas, was Teams an ihm schätzen werden, auch wenn er nur in Anführungszeichen an der South Dakota State gespielt hat. Das ist meine 5. Und jetzt komme ich nämlich zu dem ich eigentlich gerade wollte, deswegen musste ich gerade nochmal anfangen, denn da habe ich eine ganz leichte Verletzung gehabt. Jetzt sind wir nämlich bei Isaac Gorando an Nummer 4. Spieler, der nicht die Bälle und nicht die Spielzeit bekommen hat, weder in Wisconsin noch später in Louisville. Und da sind wir nämlich genau bei der Philosophie dieser Teams, beziehungsweise wo passt dieser Running Back hin? Und Gorando ist halt so ein Big Play Magnet, will ich bald sagen. Und er sucht vielleicht auch manchmal viel zu sehr danach und lässt dadurch einfach Plays liegen. Das musst du in Kauf nehmen, wenn du ihn draftest. Wenn du das halt aber machst, und ich sehe jetzt mal so ein System, wie die Dolphins das zum Beispiel spielen, mit Devon Achane, haben wir das im letzten Jahr gesehen, diese Spieler, die einfach Big Plays machen. Ne? Also das ist jetzt ja auch kein Running Back gewesen im letzten Jahr, den man jetzt 30 Carries spielen lässt und der dann da hinten irgendwie versucht, jedes Mal 3-4 Yards pro Run zu machen, sondern dessen Job eben genau das ist, die Defense dazu zu bringen, dass sie den Lauf für Big Plays fürchten müssen. Und das ist so ein Spieler wie Gorando, den ich mir eben in diesem Shanahan-System ganz gut vorstellen kann, wo er im College eben nicht das Glück hatte, dass er so spielen durfte. Und wenn man ihm jetzt diese Freiheiten gibt und sagt, hey, du bekommst vielleicht nicht die Vielzahl an Snaps, aber du hast diese Rolle in diesem Team und es ist ganz okay, wenn du auch mal im Backfield gestoppt wirst. Wir wollen von dir vor allem eben diese großen Plays sehen. Dann gehört er für mich legitim in die Top 5 und ich denke auch zu einem Team, was bereit ist, ihn an Tag 2 zu draften, weil das Team, was ihn so früh draftet, eben genau diese Idee hat. Die einen konstanten Running Back suchen, sind bei Isaiah Davis dann eben besser dran als bei Gorando, weil das werden sie von ihm nicht kriegen.
Ja, Garando immer wieder jemand, der ein paar Verletzungsproblemchen auch hatte.
Das stimmt, ja.
Fußverletzung. Ich finde ihn vor allem interessant, also einmal, weil er halt so krass getestet hat. Für mich der absolute, ja, Upside-Pick, weil er einfach, wie du schon gesagt hast, also letztes Jahr hat er so nach dem Halbpunkt der Saison, sage ich mal, so sein Breakout, hat dann 810 Yards noch gemacht für Louisville. Ich finde ihn sehr interessant, weil er glaube ich, auf Third Down einmal mit dieser Explosivität im Open Field für, ja, explosive Plays sorgen kann und dann aber auch ein ganz guter Blocker ist. Ich finde Route Running, da muss er natürlich noch nachlegen, auch was so sein Instinktives angeht, muss gesund bleiben. Aber wenn das alles passt, bringt er natürlich, wie du schon sagst, schon die Anlagen mit, um ja in der NFL gefährlich zu sein. Von daher ein interessanter Spieler. Für mich ist er ein bisschen zu riskant, um ihn wirklich am zweiten Tag zu ranken. Ich habe ihn in der fünften Runde, aber schon jemand, wo es, ich sag mal, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er in die richtige Situation kommt und dann diese ganzen Traits, die er hat, nutzen kann, um ja ein produktiver Back zu werden. Meine Nummer 4 ist tatsächlich schon Blake Corum von Michigan, den ja viele weit höher haben. Ist ein älterer Spieler, der schon länger im College war, auch die ein oder andere Verletzung hatte für Michigan, aber natürlich der absolute Leader oder ein absoluter Leader dieses Teams war, über den auch Jim Harbaugh und alle anderen, die bei Michigan waren, sehr, sehr hoch oder sehr, sehr, sehr positiv sprechen. Er ist ein kleinerer Back, der aber sehr instinktiv ist. Diese Vision und Kreativität, die ich eben angesprochen habe, die hat er einfach. Er hat hinter einer Top-Michigan Offensive Line immer noch mal extra Yards gefunden. Und da kann man auch, da hätte man auch als College Running Back gut ausgesehen, wenn man immer genau das bekommt, was diese O-Line blockt. Aber ja, Blake Corum hat es dann immer wieder geschafft, auch noch mal explosive Plays aufzulegen. Ja, da wirklich über Jahre war er immer wieder derjenige, den, wo Michigan gesagt hat, so, du bekommst jetzt den Ball, wir nutzen diese O-Line, wir nutzen deine Skills und machen das gegen Ohio State und gegen alle anderen. Und es hat ja letztendlich dann, was ja auch schön ist, für Michigan zum National Title gereicht. Ich habe eben die Verletzungshistorie angesprochen. Er hatte schon mal einen gerissenen Meniskus. Dann war er wegen Kleinigkeiten auch immer mal ein paar Wochen raus während der Saison. Das ist natürlich was wir bei vielen Running Backs sehen werden. Blake Corum hat eine gute Contact Balance. Ich habe eben Frank Gore angesprochen. Das ist tatsächlich der, mit dem Jim Harbaugh Blake Corum verglichen hat. Auch einfach, weil er so einen niedrigen Schwerpunkt hat, weil er immer nach vorne fällt, weil er immer noch mal diese extra Yards rausholt. Ich sehe im Pass-Game tatsächlich nicht so viel Potenzial, deswegen habe ich ihn auch nur an 4. Hat eigentlich wenige Routes gelaufen, war so ein bisschen auch nur die Outlet-Option, hat da zwar, ja, so wie ich finde, solide Hände gezeigt. Blocking, würde ich sagen, ist limitiert, auch wegen seiner fehlenden Armlänge, auch weil er halt nicht der allergrößte ist, eher klein gebaut ist, aber auch da zeigt er halt diese Intelligenz und ich glaube, er ist halt ein intelligenter Leader, jemand, der hart spielt, der vielleicht auch nur, ich sag mal, auch wegen seines Alters für den Rookie-Contract besonders interessant sein wird, einfach weil es bei Running Backs auch, man muss man einfach sagen, mit Ende 20 schon schnell bergab geht. Ich finde ihn sehr pro-ready, also wenn ich jetzt morgen einen brauche, dann könnte Blake Corum tatsächlich auch die 1 in dieser Draft-Class sein, das fände ich gar nicht mal so abwegig. Sehe aber jetzt wenig Entwicklungspotenzial, glaube aber trotzdem, dass er eben in der richtigen Situation schon produktiv sein kann, mit zwinkerndem Auge vielleicht dann bei den LA Chargers.
Ja.
Ich habe ihn am ganz, ganz frühen Day 3, für mehr hat es für mich an Great nicht gereicht, einfach weil die Verletzungen, das Alter und der fehlende Third Down Impact mich so ein bisschen, ja, aber Blake Corum ist schon einer, den man recht früh und glaube ich auch schon in seiner Rookie-Season 15 Carries geben kann. Und das hat schon einen gewissen Wert. Und ich glaube, für Teams, die jetzt gewinnen wollen, könnte Blake Corum auch nochmal ein bisschen höher sein, einfach weil er sehr pro-ready ist.
Das stimmt. Aber halt eben auch limitiert, sagst du schon, dass er diese vielseitige Rolle nicht spielen kann. Ne? Schafft es eben auch nicht in meine Top 5, weil er... Ja, er hat mir eigentlich am College sehr gefallen, gerade als er von seiner Verletzung zurückkam und dann immer mehr Spielanteile wieder gewonnen hat, ne? Und auch vor allem in den Spielen, wo es drauf ankam, wichtige Plays gemacht hat. Da ist er der richtige Running Back für und ich denke, ja, gerade Jim Harbaugh wird weiterhin seinen Running Back lieben, vielleicht mehr als die anderen Teams in der NFL. Deswegen wäre das schon nachvollziehbar, wenn sie wahrscheinlich nicht in Runde 1, also das wäre jetzt schon irgendwie, das wäre schon verrückt, aber dass er an Tag 2 halt geht, ne? Und das muss man halt auch aus Fantasy-Sicht sagen, dass er dann natürlich auch Bälle kriegt. Also Jim Harbaugh wird ihn füttern und dann wird er natürlich auch seinen Wert haben. Ich glaube aber, dass er nicht über diese Qualität verfügt, weil er eben dann fehlt der Home-Run-Speed, es fehlt die Vielseitigkeit. Und das ist heute eigentlich, das mag Harbaugh gefallen, der mag auch seine Snaps kriegen, aber was ist das letzten Endes wert? Also was macht dieser Running Back dann Besonderes, dass es dich auf das nächste Level hebt oder so, ne? Das ist ja nicht der nächste Christian McCaffrey oder so. Und Ähnliches habe ich aber auch bei meiner 3, aber der nochmal wesentlich physischer ist. Also wenn ich dann eben so einen Spieler habe, wo ich sage, hey, du bist halt der Bruiser, du bist der Spieler, der zwischen den Tackles die Action macht, ne? Dann ist Trey Benson einfach ein ganz anderer Spielertyp mit 1,85, 100 Kilo. Super Körperschwerpunkt, massig gebaut, weiß aber auch, sich eben durch die Tackle schön durchzuschieben und so, ne? Also wirklich da shifty, beweglich, macht die Plays. Ich würde tatsächlich trotz allem, auch wenn er Receiving Yards hat, guckt man sich sein Tape an, finde ich, ist er kein zuverlässiger Receiver. Mag der Schein auch ein bisschen trügen, wenn man sich eben nur die Zahlen ansieht, wenn man sich einige Big Plays ansieht. Wer wirklich ins Tape geht, wird sehen, Trey Benson wird wahrscheinlich eher limitiert in seiner Rolle auch sein, was wir eben schon gesagt haben. Und dann aber, ja, dieser Spieler sein, der durch die ersten Tacklings bricht, der selten im Backfield getackelt wird und damit eben auch so ab Runde 3 auf jeden Fall seinen Namen hören darf. Und wer weiß, ich meine, er bietet zumindest ein bisschen das Upside dafür, dass er den Speed hat, auch mal komplett durchzubrechen und der Secondary zu enteilen, dass er noch ein bisschen mehr aus der Beinarbeit rausholt, dass er sich als Receiver verbessert. Also, dass er dieser Every-Down-Spieler, dieser wichtige Running Back werden kann. Er wäre nicht der Erste, der an Tag 2 am späten Tag 2 gedraftet wird und am Ende aufgeht als einer der Starting Running Backs dieser Liga, die sich sogar darum bewerben, nochmal einen zweiten guten Vertrag zu kriegen. Ne? Aber Stand jetzt würde ich sagen, und auch mit der Perspektive, die er bietet als Receiver, ist das für mich so eher so diese Rolle, die wir auch oft in Teams sehen, wo du eben das geteilte Backfield hast, was Trey Benson sicherlich auch gut stehen wird. Und da haben wir mittlerweile auch zu viele Teams, die genau das wollen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Benson am Ende eben bei genau so einem Team landet, die ist halt schon da. Und die werden ihn dann gar nicht großartig als Receiver füttern, weil sie sagen, dafür haben wir Antonio Gibson.
Ja, Trey Benson habe ich an der 2. Ist für mich ein sehr geradliniger Athlet, aber eben auch sehr schnell. Und das hat ihn nochmal aufgewertet. Einfach, weil er es schafft, diese Winkel, die Verteidiger haben, im Open Field immer wieder zu schlagen durch seinen Speed, sei das lateral oder wenn er halt vertikal durch ein Gap durchgeht. Da ist schon große Big Play Ability. Find, was seine Vision angeht, da macht er immer nochmal Fehler, was so also Florida State läuft ja sehr viel dieses Gap-Scheme mit Blockern, die dann pullen. Da liest er die sogenannte Leverage nicht immer optimal, muss ich sagen, wo vielleicht auch das Spiel noch ein bisschen schnell für ihn ist. Auch was die Physis angeht, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Aber er hat halt diesen Speed und den muss man, glaube ich, einsetzen. Ich sehe ihn tatsächlich in so einem Wide-Zone-Scheme am ehesten. Er kann natürlich auch ein bisschen was an Gap-Scheme machen, das hat er jetzt gemacht, auch wenn da mal was gut geblockt ist und er durch das erste Level durchkommt, ist er natürlich extrem schwer zu stoppen, einfach durch seinen Speed, hat jetzt nicht viel, was Richtungswechsel angeht und so. Ich finde, im Pass-Game ist er höchstens jemand, dem du den Ball halt kurz geben kannst, auch vielleicht mal bei einem Screen, und wenn der dann gut geblockt ist, hat er halt diese Explosivität, um da ein Big Play draus zu machen. Ist für mich kein Difference-Maker, ist auch O-Line abhängig, aber kann hinter einer guten O-Line halt das genau rausholen, dass er da dann die Big Plays machen kann, dass er da, wenn dann wirklich mal was geblockt ist, das auch mitnehmen wird. habe ihn so in der späten dritten Runde jetzt gegradet. Wie gesagt, meine Nummer 2. Paar Problemchen habe ich schon mit ihm, was die Vision angeht. Aber grundsätzlich dieser Speed, den er immer wieder zeigt, das ist schon, ja, das ist schon was, was ihn als Prospect, finde ich, sehr, sehr aufwertet.
Ja, es ist halt ein Runner, der selbst wenn er das falsche Gap trifft, trotzdem halt Raumgewinn schaffen kann, ne? So, das ist halt schon die Qualität, die er mitbringt und die Teams dann eben auch gut bewerten können, wenn sie diese Stärke halt haben wollen, wenn sie halt einen Spieler haben wollen, der beim First Down halt erstmal die ersten Yards nimmt. So, selbst wenn mal ein Play auch im Blocking nicht so aufgeht, wie man sich das wünscht, wenn der Gegner eben den Plan gerochen hat, dann wird Benson trotzdem irgendwie in der Lage sein, ja, du musst ihn halt erstmal zu fassen kriegen und du musst ihn dann auch erstmal zu Boden bringen. Also er ist jetzt nicht der nächste Derrick Henry, so weit wollen wir nicht gehen, aber er ist halt einfach schon einen kräftigen Laufstil. Hattest du da eine 3 schon genannt?
Nee, kommen wir zu meiner Nummer 3 ja. Und ein Spieler, der rein vom Talent her wahrscheinlich meine 1 gewesen wäre. Es ist Jonathan Brooks von Texas, der sich leider das Kreuzband gerissen hat. Das hat ihn für mich eine Runde gekostet. Für mich der kompletteste Back in der Klasse, wenn man sich sein Tape anschaut, einfach weil er nochmal Wiggle, also er hat die Size, die bringt er mit, ist auch eher High Cut, also so wie Audric Estimate, so wie Trey Benson, die wir schon besprochen haben, hat er eher hohe Hüften, bringt dadurch auch, glaube ich, ordentlichen Speed aufs Feld, hat aber trotzdem so ein bisschen Wiggle im Open Field, was viele andere mit dem Bild einfach nicht haben, ist kein reiner Power Guy, auch wenn er das auch kann, wobei es auch eher durchschnittlich ist, was seine Contact Balance angeht. Aber diese Change of Direction, diese schnellen Richtungswechsel, auch mal einen Verteidiger aussteigen zu lassen, das hat mir sehr gut gefallen bei Jonathan Brooks. Route Running ist durchschnittlich, aber er hat gute Hände. Also ich fand wirklich, dass er den Ball sehr, sehr konstant catcht. War ja auch so eine Offense, die so ein bisschen Touchdown to Checkdown war bei Texas, die immer sehr viel versucht haben, deep zu gehen und wo er dann auch den ein oder anderen Ball als Outlet bekommen hat. Ist ein guter Blocker, hat sehr gute Augen, was das angeht. Manchmal, wir hatten es eben schon mal bei einem anderen, ich glaube, das war Estimate gesagt, manchmal sind so seine Winkel nicht ganz perfekt, aber er sieht auf jeden Fall, also er liest die Blitze sehr, sehr gut und wenn er dann drin bleibt und nicht jetzt ein eindeutiges Assignment hat, wie ein Chip-Block oder so, dann findet er auch den richtigen Spieler, den er blocken muss, bringt dafür dann auch die Physis mit. Könnte der Top-Back sein, das Kreuzband hat ihn bei mir eine Runde gekostet, was das Grade angeht. Ich habe ihn in der vierten Runde, hab's einfach leider schon zu oft gesehen mit Spielern, die verletzt in den Draft gingen. Ich habe ja letzte Folge schon mal darüber gesprochen, dass wir mal die ehemaligen Drafts durchgegangen sind und viele der Gründe, warum Spieler halt in Anführungszeichen gebastelt sind, waren halt Verletzungen. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig bei Jonathan Brooks, aber ein sehr ausgewogenes Skillset, finde ich, ein sehr interessanter Spieler, der, wenn er gesund bleiben kann, wahrscheinlich am ehesten dieses Skillset mitbringt, viele verschiedene Dinge zu machen. Das finde ich sehr interessant bei ihm.
Es gibt dazu ein Update, gestern sehr spät am Abend von Mike Garofalo über NFL.com hat er in den Sportnews hat er gesagt, dass die NFL-Teams ja die Medicals jetzt bekommen haben zu Jonathan Brooks. Und er hat erfahren, dass die NFL-Teams sehr zufrieden mit den medizinischen Berichten vom Combine sind. Also sein Rehab läuft wohl vor dem Plan, sodass man fest davon ausgeht, dass er zum Saisonstart spielen kann. Also, dass er wirklich ja schnell genießt, dass alles gut verheilt gerade. Und das natürlich schon mal bei dem Punkt, den du gerade nennst, schon mal ganz wichtig. Es scheint ja zumindest dann viele Teams zu geben, die ihn auf dem Board haben und damit jetzt erstmal ganz happy sind, die natürlich den Konzern hatten, aber da jetzt etwas beruhigter sind und dementsprechend ihn natürlich, sag mal, wenn du jetzt sagst, Runde 4, dann vielleicht doch eher wieder die Runde war davor haben. Mike Garofalo redet davon, also das können wir jetzt so stehen lassen, wie er es sagt. Ich zitiere ihn da, dass er halt sagt, so wie die medizinischen Reports sind, ist die Möglichkeit sogar gegeben, dass er in der ersten Runde gedraftet wird. Nein.
Glaube ich nicht.
Ich glaube das auch nicht. Ich glaube das auch nicht. Aber ich glaube schon, dass ihn dieser Bericht, wenn er denn so richtig ist, dass es dafür sorgen wird, dass er der erste Running Back ist, der gedraftet wird. Das glaube ich schon.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Weil er eben dieses Set mitbringt. Er hat diese Story, finde ich, ne, er ist so dieser osttexanische Highschool-Star, man denkt da so an Friday Night Lights, Friday Night Lights hier, Blue, Varsity Blue und so, diese Stories halt, nee, es war doch Friday Night Lights, genau, Friday Night Lights mit dem Running Back, der dann verletzt gewesen ist, halt, ja, da, wo das Herz des Footballs schlägt, kann man fast sagen, ne? Also, wo die Dorf-Runningbacks oder Dorfspieler, die halt jedes Wochenende richtig, richtig geile Plays machen, von der Tribüne aus gefeiert werden und halt im Ort die Sensation sind. Und das ist so ein Spieler, der eben genau das miterlebt hat, so in der Highschool, dann zur University of Texas hingegangen ist, quasi in der Region geblieben ist und nachdem er warten musste, ne, weil da war eben mit Bijan Robinson nochmal ein ganz anderes Kaliber Running Back vor ihm. Er hat geduldig aber darauf gewartet, auf seine Chance, und das kann man sagen, er hat sie halt auch genutzt. Also er hat im ersten Jahr trotz Verletzung am Saisonende hat er dafür gesorgt, dass er eben diese Reputation bekommt und dass er, ja, so hoffen halt manche eben aufgrund dieser wenigen Spielzeit, die man gesehen hat, vielleicht sogar dieser nächste Bijan Robinson eben sein kann. Er ist natürlich weit hin, weil du hast eben nicht die Menge an Tape. Aber man kann das schon sehen. Also man kann schon verstehen, dass Teams sich eventuell in ihn verknallen und sagen, hey, ich nehme den Discount wegen seiner Verletzung und dass er keine ganze Saison gespielt hat, schnapp ihn mir in Runde 2 und freue mich darüber, einen First-Round-Running-Back gedraftet zu haben. So.
Ja, ja.
Nee, das ist nicht die Bewertung, die wir gerade geben. Ja, ja, ne? Ja, so, ja. Das ist klar. Aber ein Spieler, der halt das Potenzial hat, das genau das sein zu können, ne? Dieser Running Back, den du halt in Runde 1 eigentlich draften würdest. Also nehmen wir mal an, Brooks wäre nicht verletzt und Brooks hätte 2 Jahre in Texas so gespielt, wie er jetzt gespielt hat. Dann wäre ein Spieler, den würden wir da draften, wo wir Delvin Cook und diese Spieler halt früher gesehen haben. So.
Das frühe würde ich Zweite. Schon sagen.
Na, frühe Zweite. Okay. okay, du hast jetzt deine 5-4-3-2 genannt. Ich habe im Prinzip meine 5-4-3-1 genannt.
Ich Jonathan bin mir Brooks ziemlich ist sicher, deine 1, hast du gesagt?
Ja, genau. Jonathan Brooks ist meine 1 und ich bin mir fast sicher, dass wir beide 2 haben. Du kannst aber gerne da. Meine 2, deine 1 ist, du kannst gerne mit dem beginnen. Ich denke nicht, dass es Braylon Allen ist, über den wir aber gleich, glaube ich, auch noch mal ganz kurz ein Wort verlieren müssen.
Ja, ich weiß es tatsächlich, weil das Einzige ist, was ich mir aus dem Draft Guide unfreiwillig gemerkt habe, als ich da doch schon auf die Running Backs geschaut habe. Und es ist, glaube ich, wirklich deine 2. Ja, es ist Jalen Wright von der Tennessee, ist ganz knapp meine 1. Ist einfach ein Top-Athlet auf der Position und das sieht man, er ist in Space sehr, sehr gefährlich, auch jemand für dieses White-Zone-Scheme, er ist wirklich als Outside-Runner sehr, sehr gefährlich, man muss ihn containen, das waren auch die Teams, gegen die er stark war, die haben das immer wieder nicht hinbekommen, das Contain sauber zu spielen, ihn immer wieder nach innen zu leiten, er sucht das auch, er bounced viel nach außen, ist für mich ein schmaler Grat zwischen Kreativität, wo er immer wieder das findet, oder wo er es einfach zu sehr forciert und wo sich Teams auch zu sehr darauf einschießen können. Daran wird er arbeiten müssen. Inside ist er solide, da macht er aber nicht den Unterschied. Man kann ihm trotzdem auch Inside-Carries geben, weil er auch eine gewisse Physis und eine gewisse Masse mitbringt. Also ist jetzt keiner, der unter 200 Pounds ist und eben der reine Outside-Runner ist. Hände fand ich sehr gut. Er fängt den Ball, finde ich, oder fand ich gut. Er fängt den Ball sehr, sehr solide. Hat da auch immer wieder durch seine Explosivität, durch seinen Speed einfach das Potenzial, Big Plays aus wenig zu machen oder einfach mal einen Checkdown in 15-Yard-Gain zu bringen. Das stresst auch Defenses nochmal, wenn man diesen Running Back und diesen Athlet aus dem Backfield stoppen muss. Route Running, wie so viele Running Backs, muss er dran arbeiten. Das wird was sein, wo, glaube ich, ein Team sagen wird. Einmal eben dieses, dass er zu viel bounced, und dann das Route Running, das werden so die 2 ersten Punkte sein, mit denen man im Training Camp, denke ich mal, mit ihm arbeitet. Ich fand ihn auch gut in Pass Pro und das hat ihn tatsächlich hier den Nummer 1 Spot gebracht. Also auch da bringt er diese Physis mit. Ist für mich in der dritten Runde, habe ich ihn, in der frühen dritten tatsächlich, ist ein Wide Zone Running Back mit Pass Game Impact. Und viele Teams laufen das einfach. Dieses Shanahan Scheme ist in Miami, das ist in Green Bay, das ist in LA. Das ist in San Francisco logischerweise. Es gibt noch einige andere Teams, die auf diese Art von Offense setzen. Dafür ist er einfach ein guter Fit und dazu passt er gut. Deswegen Jalen Wright für mich mein Nummer 1. Hat einen Pass-Game-Impact, sowohl als Blocker als auch als Receiver. Ein recht kompletter Spieler. Wie gesagt, das Outside-Run-Game ist eher, wo er den Unterschied macht, aber auch Inside solide. Deswegen, ja, hat's für ihn für die Nummer 1 gereicht.
Ja, das ist tatsächlich ganz wichtig, ne? Er ist ja jetzt echt die letzten Monate die Big Boards hinaufgeklettert, kann man glaube ich sagen, hat diesen Prozess für sich gerockt. Ich muss sagen, auch ein Team, was jetzt eher nach einem Malocha sucht, ne, ist jetzt bei Jonathan Brooks oder vor allem eben bei Trey Benson eher dran, ne? Jalen Wright halt eher der filigranere Spieler, ne? Der, wie du schon sagst, eher mal nach außen geht, wo du auch sagst, es geht mir auch so macht er das, weil er vielleicht auch so ein bisschen diesem Druck ausweichen will, weil er den Kontakt da scheut oder macht er das, weil er da tatsächlich einfach die bessere Möglichkeit sieht, für Plays zu sorgen, ne? Das ist so ein bisschen die Gratwanderung, die er da mitbringt, aber schematisch hast du eben diese Schemes, die dieses Outside-Run spielen und die ihn da sehr gut gebrauchen können, ne? Wo er halt, und ich muss auch sagen, Pass Pro, wunderbar, da hat er auf jeden Fall im Prinzip, abgesehen von Isaiah Davis in meiner Top 5, allen klar was voraus, die wir gerade genannt haben. Kann auch mal gucken hier, aber selbst, nee, tatsächlich sind das die Spieler, bei denen ich sagen würde, vielleicht noch Audric Estime, der macht mittlerweile auch schon ganz passables Blocking. Aber doch, da hat Jalen Wright auf jeden Fall was vor und kann jedes Down spielen im richtigen Schema. Das Schema ist gerade im Trend, wird auch noch ein paar Jahre so bleiben. Dementsprechend dürfen wir davon ausgehen, dass Jalen Wright auch sehr früh gedraftet wird, weil er echt gut getestet hat. Also das hat das alles so untermauert. Da bin ich ganz bei dir. Ist dann eben auch meine 2. Welchen Spieler hast du dabei, den du jetzt in deiner Top 5 nicht genannt hast, den du eigentlich noch gerne nennen möchtest, weil du ihn vielleicht auch für so einen Sleeper hältst? Da gibt es vielleicht auch noch einen Small Schooler, den du hast. Und ich finde, dann sollten wir abschließend noch kurz darüber reden, warum Braylon Allen es nicht in die Top 5 schafft.
Dann lass uns gleich nochmal über Braylon Allen und Marshawn Lloyd sprechen von USC. Ja. Gut, ja, mein Sleeper ganz schnell ist Rashina Lee von Marshall. Auch ein kleinerer Back, also jetzt ist auch über 200 Pounds, was ich wichtig finde. Hat ein bisschen was von Blake Corum, finde ich. Auch so ein bisschen diese Kreativität, dieses Setup der Hole, wo er dann so ein bisschen Patience zeigt. Wenn fit, bringt er Burst und Vision mit. Das finde ich zwei wichtige Skillsets. Hatte halt auch Verletzungen immer wieder, das ist auch ein Problem bei ihm und er muss halt Blocking und Ball Security verbessern. Im Pass-Game finde ich ihn recht gut, da zeigt er wirklich gute Cuts, ganz gutes Route-Running, auch wieder mit einem limitierten Route-Tree, auch da muss er noch ein bisschen nachlegen. Wie gesagt, bisschen viel verletzt gewesen, bisschen zu viel auch gefumbled, aber trotzdem jemand, der was die Movement-Skills und so weiter und so fort was mitbringt, um vielleicht ja, die Überraschung am Day 3 zu sein, für einen Spieler, der dann, wir haben es schon mehrmals angesprochen, der dann in der NFL doch auch in der richtigen Rolle mit einem richtigen, vielleicht noch mit einem Bruiser wie Braylon Allen neben ihm, Fragezeichen, produktiv sein kann.
Sagst du seinen Namen nochmal?
Rashin Ali von Marshall.
Rashin Ali. Gut, für die das jetzt gerade beim ersten Mal noch nicht ganz geschaltet haben. Ich finde das immer blöd bei Podcasts, wenn man dann zurückspulen muss und überlegen muss, über wen haben die jetzt gerade noch geredet? Deswegen Rashin Ali. Dann habt ihr es. Finde ich sehr interessant. Und dann, lass uns einmal Marshawn Lloyd müssen wir tatsächlich auch dabei nennen. Ne? Den vergesse ich immer so ein bisschen dabei, dass der eigentlich auch immer sehr gehypt wird. Und auch bei ihm kriege ich es nicht so richtig. Ne? Also ich ich kann ja mal zu Lloyd, warum ist er bei mir nicht in den Top 5? Warum ist er an meiner 10 bei den Running Backs? Das liegt daran, dass es Running Backs gibt, die einfach viel mehr über das Spielverständnis kommen. Also du hast das Gefühl bei Lloyd, dass er weiß, wie schnell und quick er ist. Und er hat sich halt voll darauf verlassen, dass er diese Stärken immer auch spielen kann. Das hat am College auch gut funktioniert. Aber in der NFL gehört mehr dazu, als einfach nur vor Leuten davonlaufen zu können, sag ich mal. Und deswegen sehe ich da wirklich Probleme bei ihm auf dem nächsten Level. Und ich denke auch, ich habe das so geschrieben, ne? Er ist ein Homerun-Hitter, bei dem du im Kauf nehmen musst, dass er dadurch eben einige Schläge nicht trifft, weil er halt immer versucht, das Big Play zu machen. Weil er sich auch viel zu sehr auf seine athletischen Grundlagen beruft. Und dafür muss ich dann wiederum sagen, ja, das ist alles ordentlich, aber das ist dann auch nicht so spektakulär gegenüber zum Beispiel Spielern wie Jalen Wright, dass ich sage, Marshawn Lloyd ist so gut, der kann sich das erlauben, so zu spielen. Das sehe ich dann auf dem nächsten Level nicht.
Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, deswegen würde ich direkt zu Braylon Allen übergehen. Ja, Braylon Allen sieht super aus, ist groß, mega physisch gebaut, war auch mit 17 Jahren schon sehr produktiv für Wisconsin, ist auch einer der jüngeren Spieler noch. Ich sehe es tatsächlich nicht. Ich sehe diese Physis nicht konstant und ihm fehlt einfach sehr, sehr viel Speed. Also ich fand ihn ziemlich langsam. Er ist auch keinen 40-Yard-Dash gelaufen, weder beim Combine noch bei seinem Pro-Day. Ich glaube, das hat auch einen Grund. Ich finde seine Füße ganz okay, aber er wäre, glaube ich, jemand, der bei deinem Speed-Threshold unten runterfallen könnte. Und wenn du schon nicht den Speed hast, dann muss als Bruiser und als Powerback einfach mehr kommen. Und das hat mich nicht genug überzeugt bei ihm. Da habe ich immer wieder gedacht, okay, du bist aber so groß und so schwer und nicht immer setzt das um. Also was auch seine Vision angeht, finde ich ihn gut. Wie gesagt, seine Füße sind überdurchschnittlich für einen großen Back. Aber ihm fehlt einfach Speed und ihm fehlt vor allem eben diese Physis, um dann zu sagen, okay, dafür kann ich fehlenden Speed in Kauf nehmen. Deswegen habe ich ihn auch eher an der Mitte des dritten Tages. Würde mir wirklich wünschen, dass er vielleicht ja diese Physis dazu bekommt, vielleicht so als so eine Art Goal-Line-Back und Blocker sich etablieren kann, weil auch mit dem fehlenden Speed wird es halt einfach auf Special Teams auch schwierig für ihn. Also er muss wirklich meiner Meinung nach ja voll diese Rolle des Bruisers für sich einnehmen. Das hat er einfach noch nicht gemacht.
Genau, ganz genau. Und wir sehen immer wieder Vergleiche zwischen AJ Dillon und Braylon Allen. Und das Erste ist zunächst mal, Dillon hat, ich glaube, in nur wenigen Teams diese besondere Rolle, die er in Green Bay kriegt. Also das ist schon mal schematisch sehr beschränkt, was er da hat. Und dann kommt hinzu, ja, wenn wir diese Vergleiche anstellen, müssen wir sie aber auch zu Ende denken. Und dann ist AJ Dillon 6 Fuß groß. Braylon Allen 6'1" und damit größer. Dillon wiegt 247 Pfund, Allen 235 Pfund und ist damit leichter. Das heißt, genau was du sagst, diese besondere Physis, die Dillon mit einer 4'5'3 vor die Dash dann auch noch, dann natürlich auch noch kombiniert. Also Dillon hat ja wirklich auch einen Antritt. Es ist ja eben dieser 40-Yard-Dash und vor allem auch dieser, wir reden hier von einem extrem guten Broad-Jump halt zum Beispiel auch, den auch Braylon Allen nicht gezeigt hat. Dieser Antritt, den er bringt auf den ersten 2-3 Yards, diese Masse, die er in Schwung bringt, das hat Braylon Allen nicht. Und da sind wir dann eher bei den Running Backs. Ich sag mal, wo haben wir noch diesen 6'2" vor ein paar Jahren? So Alabama, gute Zahlen gehabt. Du weißt, wen ich meine. Hat, glaube ich, für Detroit zum Schluss sogar noch mal als Rollenspieler agiert. Da hat man auch gehofft, so, das ist doch so eine Rolle, wenn der da immer so physisch, tough und so läuft. Ne? Aber im Endeffekt, wenn du den Speed nicht mitbringst und du bist zu groß, die Lücken, die werden in der NFL immer kleiner.
Bo Scarborough.
Scarborough, genau. Bo Scarborough. Dann hast du halt Probleme. Und ich sehe eher Bo Scarborough als AJ Dillon. Und ich würde Also Boscaro ist damals relativ spät gedraftet worden und hat eben genau diese Rolle bekommen und hat die ein paar Jahre lang gespielt. Eben dieser Bruiser, der diese harten Runs ein, zwei Yards noch machte, wenn sie gebraucht wurden. Auch dafür gibt es eine Rolle, die ist aber sehr limitiert, weil viele Teams diesen Spielertypen gar nicht erst brauchen. Und gleichzeitig hast du dann auch in der Regel keine allzu lange NFL-Karriere. Und ich sehe Allen halt wesentlich näher an ihm dran als an Dylan. Auch wenn mir das natürlich, also mir gefällt es nicht, dass Green Bay mit ihm das macht, aber tatsächlich hat Dylan da ja tatsächlich eine besondere Rolle gefunden. Ist aber auch ein besonderer Spieler, das muss man einfach sagen. Und Allen ist nicht der nächste Dylan.
Good. Kommen wir zu Tight Ends.
Unbedingt, Tight Ends. So, das wird auch nochmal interessant. Da darf ich jetzt dann, glaube ich, mal anfangen, ne?
Gerne.
Mit der Top 5. Beziehungsweise, ich sag mal kurz, bei den Tight Ends, ja, auch hier haben wir natürlich das Thema Vielseitigkeit und Rolle. Und hier entfernt sich die NFL, glaube ich, immer mehr von diesem Credo, ein Tight End muss alles können, damit er bei uns viele Plays kriegt, sondern es gibt Teams, die sehr wohl auch ein Tight End als besonderen Receiver einsetzen wollen. Ich finde aber, dann muss ein Tight End auch ein besonderer Receiver sein. Also nur weil ein Spieler am College viele Bälle fängt, ist er das für mich noch nicht und nicht viel geblockt hat, beziehungsweise gar nicht geblockt hat, dann machen wir nämlich gerne aus diesem Spieler einen Receiving Tight End. Ich finde, den Receiving Tight End sollte schon besser im Bereich Route Running, Timing, Beweglichkeit und so sein, als ein Spieler, der eben auch blocken kann. So. Und der reine Blocker, der muss dafür aber eben im Speziellen im Blocking was drauf haben. Also den möchte ich dann eben auch mal als Lead-Blocker, Schrägstrich Fullback, möchte ich ihn halt auch einsetzen. Mit dem will ich halt auch Plays designen. Wenn ich schon sage, du bist mein Nummer 2 Tight End und eher fürs Blocking zuständig, dann will ich, dass du nicht einfach nur ein zusätzlicher Schrank bist, der dann allein steht, sondern dann will ich dir mit dir schematisch auch was entwickeln. So, Teams setzen mittlerweile auf 2, teilweise 3 Tight End Sets. Das ist keine Seltenheit mehr, das kommt eher häufiger vor. Andere Teams vernachlässigen die Position halt komplett, so fair sollten wir auch sein. Bei denen hat ein Tight End einfach nicht diese Rolle. Aber wenn wir eben auf die diesjährige Gruppe sehen, sind da sicherlich auch wieder einige dabei, mit denen Teams letztendlich was anfangen können. Ich glaube aber im Vergleich zum letzten Jahr, da sind wir schon verwöhnt worden. Also wir erleben jetzt keinen Trend dahin, dass es jetzt jedes Jahr, so wie bei den Wide Receivers, dann irgendwann halt so, wow, so gut ist die Klasse jetzt halt, daran können wir uns gewöhnen. Sondern halt eher der Fall, dass wir Tight Ends haben, die wieder auf so ein, ja, wir sind jetzt wieder auf einem normalen Level, weißt du, was ich meine, ne?
Ja.
Ja, so, auch wenn wir natürlich vielleicht ein ganz besonderes Talent haben. Ich würde jetzt aber mal anfangen mit meiner 5 und der könnte vielleicht bei dir noch ein bisschen höher sein, das ist Theo Johnson von der Penn State. Ich bin bei Spielern meiner Lieblingsteams ja immer etwas kritischer und Theo Johnson ist in Kanada geboren, ist dann als 4-Sterne-Rekrut von größeren Colleges wie Alabama, Georgia, Michigan umworben worden, hat sich für die Penn State entschieden und hat von Saison zu Saison eben mehr Spielanteile erhalten, aber ist am Ende trotzdem nur in 4 Jahren auf 77 Catches, 938 Yards und 12 Touchdowns gebracht. Also von einem Spieler, den ich vielleicht jetzt als Receiving Tight End einsetzen möchte, sind nicht mal 1000 Yards in 4 Jahren jetzt eine Summe, wenn er das am College bringt, dann ist das natürlich jetzt nicht der Rede wert, dass ich für so einen Spieler jetzt nach vorne springe und sage, den muss ich unbedingt haben. Man muss aber einfach seine Entwicklung von diesem rohen Athleten, von diesem rohen, ja, nicht mal Tight End hin zu dem Spieler sehen, der eben heute ist. Und er ist an der Penn State zuletzt dann eben dieser vollwertige Starter gewesen. Und was ich vor allem mag, ist, wenn du ihn denn mal als Receiver siehst, dann siehst du halt dieses Route Running. Dann siehst du sehr, sehr viel Veranlagung dafür, darin in Zukunft sehr gut zu sein. Und ich denke, das wird auch einige Teams in die Ekstase bringen, dass er, ich sag mal jetzt nicht in Jahr 1, diese Zahl, die er in 4 Jahren College zusammengebracht hat, direkt torpedieren wird. Aber ich glaube nicht, dass er in der NFL wieder 4 Jahre brauchen wird, um auf knapp 1000 Yards zu kommen.
Ja, Theo Johnson tatsächlich meine 2. Finde ihn sehr, sehr super talentiert, muss ich eigentlich sagen. Also er hat dieses Height-Weight-Speed, bringt Körperkontrolle mit, Catch-Radius ist ein großes Plus. Er ist eine Red-Zone-Waffe, 7 Touchdowns gefangen letzte Saison. In Contested-Catch-Situationen ist er gefährlich. Wenn er die Seam hochgeht, ist er gefährlich. Kann auch als Y, also als traditioneller Inline-Tight-End physisch blocken, Movement kreieren. An seinen Routes, finde ich, kann er noch ein bisschen arbeiten. Er hat die Veranlagung dazu, ist immer mal ein bisschen zu vorhersehbar, finde ich. Ich habe mich tatsächlich mal umgehört, einfach weil ich sein Tape so hoch sehe. Und es gibt tatsächlich ein paar Character-Issues wohl mit Theo Johnson. Also vielleicht ein Charakter für rotes Licht, weil ja, für mich vom Talent her ist er wirklich klar die Nummer 2, muss ich sagen. Ich sehe ihn sehr, sehr hoch. Natürlich ist er jetzt kein Brock Bowers. Aber er hat sehr, 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 sehr gute Veranlagungen. Und ich glaube, dass diese Character-Fragezeichen, er hatte dann irgendeine Aktion in einem Fred-Haus, womit er auch irgendwie 6 Monate auf Bewährung gekriegt hat, was auch immer. Die so ein bisschen über ihm schwebt und wo Teams vielleicht auch sagen, vielleicht wird er dieser High-Maintenance-Spieler sein. Das ist natürlich als Tight End schwierig, auch eine Position, wo wir es immer wieder oder zumindest in den Jahren vor letztem Jahr gesehen haben, dass Rookies erstmal ein bisschen länger brauchen, um sich da reinzufuchsen. Aber wenn es beim Klick macht, wenn diese Character-Sachen ja jetzt ein Ding der Vergangenheit ist und wenn er wirklich mental auch sagen kann, okay, ich bin jetzt Profisportler und fokussiere mich darauf, finde ich, hat er für mich die Anlagen, ein richtig guter Starting Tight End zu werden, der Athletik, Physis mitbringt, der super Hände hat und dann auch einer der Top 10 Tight Ends der Liga werden kann. Ich habe ihn in der 2. Runde, er ist mein 2. Tight End, bin großer Fan von seinem Game. Von daher Theo Johnson, glaube ich, einer, ja, wie gesagt, das sind die Charakterfragen, die ihn, glaube ich, ein bisschen zurückhalten. Meine 5 ist Jared Wiley von der TCU, sehr langer Tight End, 6 Fuß 6 und noch ein bisschen was, hat aber trotzdem soliden Speed. Ich habe mir aufgeschrieben, hat eine 4-6-1 gelaufen, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, ist eher ein Y-Tight End, also eher ein Inline-Tight End für mich in der NFL, obwohl er auch bei TCU einiges als F gemacht hat, einfach weil das dieses Big 12-Scheme ist und weil man da auch nicht so viel 12-Personnel oder so nutzt. Ist ein großes Target über die Mitte, auch als Outlet, auch so jemand, oh, Quarterback is in trouble, diesen großen Tight End, den wird er immer sehen, hat sehr gute Ballskills, auch was Contested Catches angeht, auch eine Red Zone-Waffe, was das angeht. Für seine Size fand ich sein Route Running noch solide. Das hat ihn so ein bisschen rausgehauen, was ihm dann auch den 5. Platz ganz knapp gegeben hat in meinem Ranking. Nach dem Catch ist er einfach nicht sehr gefährlich, was sein Rack angeht. Dafür ist sein Körperschwerpunkt zu hoch. Dafür sind auch seine Richtungswechsel nicht so gut. Und ich finde, er muss sich für seine Size halt einfach im Blocking noch verbessern. Er zeigt da Flashes, vor allem so als Downblocker. Wo er dann auch mal ein Pancake raushaut, wo er dann auch mal ja Bewegung an der Line schafft, muss aber, was das Locating und seinen Strike angeht, einfach noch konstanter werden, um das konstanter umzusetzen. Also für mich eher jemand, wo man sagt, okay, der wird im ersten Jahr vielleicht nicht so viel spielen, aber den coachen wir so ein bisschen hoch und dann hat er halt die Ballskills, wenn das Blocking dazukommt, um für uns ein Wide-Tight End zu werden. Braucht athletischere Spieler um sich herum, aber wenn es wirklich eine Offense ist, die, ich weiß nicht, welches Team wir das eben gesagt haben, die gut, es war Texas, war im College, aber die halt schnelle Receiver hat, wo man halt immer noch mal einen Outlet braucht, falls dieser Deep Shot eben nicht offen ist, dann kann er als dieser Outlet-Spieler auch mal über die Seams mit seinen Ballskills in der Red Zone ein Spieler sein. Ich habe ihn am frühen 3. Tag gegradet, in der 4. Runde. Ganz knapp meine Nummer 5.
Ja, für mich auch ein Spieler, der vor allem in einem Schema mit viel vertikalem Spiel profitieren wird, ne? Da ist wahrscheinlich seine Zukunft am ehesten und da kann er sich am ehesten entwickeln. Fraglich für mich einfach, ob er jemals da eine Rolle einnehmen wird, die da bis zum Starter reicht, ne? Also ob du wirklich von einem Titan redest, der dann die Konkurrenz im eigenen Team verdrängen kann oder der einfach nur diese situativen Plays kriegt, ne? Und das ist dann abhängig vom Scheme dann schon limitiert, ne? Auf, ja, sieht so ein Spieler ein Drittel der Snaps. Das wäre tatsächlich schon eine Menge. Was aber dann ja bei manchen Teams auch tatsächlich schon ein Starting-Titan wäre. Bei mir die 4, nee, deine 4 erstmal, komm.
Ich wollte gerade sagen, komm, jetzt bin ich
so, ja hier, dran. Jetzt bist du mal dran.
Ja, bei mir tatsächlich nur auf der 4, Jatavion Sanders von Texas, für mich der absolute Boomer-Bust-Titan in dieser Klasse. Er hat Speed auf Tape, hat jetzt nicht so ganz so krass getestet, ich habe eine 4.69 aufgeschrieben mir für ihn beim Combine, was den 40-Yard-Dash angeht. Er zeigt eigentlich auf Tape mehr Speed und er ist da auch vertikal am besten, finde ich, wenn man sein Tape anschaut. Da ist er das, wo er explosive Plays schafft, wo er auch mit seiner Jump-Ball-Ability, mit seinen Ball-Skills einfach gute, sichere Hände auch hat. Das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Also diese Veranlagung hat er. Es ist Athletik und Ball-Skills. Wo er wirklich noch nachlegen muss, finde ich, ist sein Route-Running. Da war ich doch recht enttäuscht, weil ich einfach mit einer anderen Erwartung ans Tape vielleicht reingegangen bin von so einem Spieler, der sich als eher dieser F-Tight-End, als eher dieser Slot-Tight-End sehr, sehr viel gehypt wird. Das, finde ich, wird für ihn auch eine Sache sein, die ihn wahrscheinlich zumindest über die Rookie-Saison vielleicht auch darüber hinaus begleiten wird, wo er sich einfach extrem verbessern muss, war von seinem Route-Running nicht wirklich überzeugt. Und dann im Blocking gibt er mir einfach nicht viel. Also er ist fast schon ein Big Slot Receiver. Fand seine Einstellungen und die einfach dieses Want-to, diese Willingness, dass man das machen will als Blocker, war ich enttäuscht. Habe ihn gerade noch so in der dritten Runde. Ist für mich ein vertikaler Slot-Tight-End mit sicheren Händen, der eben an seinem Route-Running arbeiten muss. Der aber das Potenzial hat und das athletische Potenzial und auch, ich spreche nochmal die Ballskills an, diese Jump-Ball-Ability hat, um sich schon zu entwickeln. Aber ich glaube, ich sehe Jatavion Sanders wirklich eher als Projekt, als jemanden, der einen frühen Impact in der NFL haben kann und wird. Deswegen bei mir nur die 4.
Sanders für mich die 2, obwohl ich dir recht gebe, was sein Route-Tree angeht. Ich finde, dass er da schon sehr viel zeigt, dass er das aber eben gerade, weil er nur als reiner Receiving Titan funktionieren kann, dass er da noch eine ganze Schippe nachlegen kann. Also, warum soll ein Team wie die Chiefs den nicht später holen, ne? Weil so jung ist Kelsey nicht mehr und er hat im letzten Jahr gezeigt, allzu belastbar ist er auch nicht mehr. Sanders ist ein Spieler, den du hinter ihm halt als zukünftigen Receiving Titan in diesem Schema aufbauen könntest. Und natürlich wäre das jetzt weit hergeholt zu sagen von einem Prospect, was von Texas kommt. Das ist der nächste Travis Kelce dann. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie jetzt so allmählich dahin schielen, weil sie nicht großartig schematisch was verändern wollen, weil sich das so etabliert hat bei den Chiefs, dass sie schon danach gucken, wer könnte eventuell in den nächsten Jahren diese Rolle halt füllen. Auch Kelce hat, glaube ich, erst in Jahr 3, wenn nicht sogar Jahr 4, wirkliche Starter-Anteile gehabt, ne? Und das ist ja etwas, was aus Jatavion Sanders eventuell auch werden kann, denn wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass der Junge vor wenigen Tagen eigentlich erst 21 Jahre alt geworden ist. Also das ist dann tatsächlich auch noch kein Alter für einen Titan. Wenn der Travis Kelce, jetzt nehmen wir mal den Fall, wenn der Travis Kelce in 3 Jahren ersetzt 24 Jahre alt ist und dann wirklich noch ein paar Jahre Karriere vor sich hat, dann kann das mit ihm eben sehr interessant werden. Das ist so eine Idee, die ich habe mit ihm, dass er bei einem Team landet, wo er als Receiving Titan aufgebaut wird und ja schon eine krasse Rolle kriegen kann, gerade auch mit diesen Big-Slot-Fähigkeiten. Also das ist ein Spieler, der wird häufig gegen Defensive Backs spielen, weil er sonst nicht zu halten ist. Und da kann er dann einfach seinen größten Vorteil auch ausspielen. Ja, meine vier, die wirst du dann auch noch einen Tacken höher haben, ist an dieser Stelle Ben Sinnott. Das ist der Allrounder, wenn du so willst. Das ist der Spieler, den du sehr vielseitig einsetzen kannst. Also in der Draftklasse, ich habe das auch so geschrieben, die hinter der 1 eigentlich völlig offen ist auf Tight End, gibt es halt verschiedene Vorlieben. Und wenn Jatavion Sanders halt der Receiving Tight End dahinter ist, dann ist Ben Sinnott halt der Allrounder dahinter. Weil du mit ihm halt alles machen kannst. Der hat auch alles schon gespielt. Also der hat von H-Back über F und Y alles eben schon gespielt am College und überall auch gut ausgesehen. Auch ein Spielertyp, der einem echt gefällt. Also den siehst du visuell eben im Spiel und denkst so, springt der Funke halt direkt drüber. Der ist sehr sympathisch, ne? Aber er ist dann natürlich eher, sag ich mal, ein Passcatcher, der in die Flats geht, der an die Seitenlinie mal geht, ne? Der jetzt nicht der Spieler ist, den du jetzt konstant irgendwelche komplexeren Routen laufen lässt, ne? Ich denke, wenn er das alles zusammenbringt und er natürlich auch in seinen Qualitäten als Blocker genutzt wird und eben auch als Vorblocker, denn das bringt er mit. Und da muss ein Team halt eine Idee für haben, dass sie das mit ihm machen wollen. Dann sind seine Qualitäten halt ganz andere, als wenn du jetzt sagst, so Ben Sinnott ist jetzt unser nächster Chigozie Mokonkwo oder so, wo du einfach ein paar Gadget-Plays mitbaust oder so, ne? Sondern Sinnott muss über diese Qualität des Blockings, auch des führenden Blockers kommen und diese zusätzlichen Plays in der Red Zone Richtung Seitenlinie und so machen, wo er die auch mal einen Checkdown sammelt, ne? Das ist so sein Spiel. Konstanz ist, denke ich, da auch das richtige Wort. Und wenn ein Team die richtige Idee hat, werden die Sinnott zum Beispiel auch ganz woanders auf dem Board haben als Sanders.
Ja, ist tatsächlich nur meine 6. Also ich hatte es eben angesprochen, dass zwischen 5 und 6 mit ihm und Jared Wiley ganz knapp war. Sinnott hat mich so richtig nicht abgeholt. Also, wie du schon sagst, ich glaube, seine Intelligenz, seine Vielseitigkeit wird ihm auch einen gewissen Early Impact geben. Ich sehe nicht so viel athletisches Potenzial, also sein Speed ist gerade so okay. Er ist eher kurz gebaut, also hat auch nicht die längsten Arme, vielleicht auch wirklich jemand, der viel diese H-Back-Fullback-Rolle einnehmen wird. Da fehlt ihm halt auch als Blocker, fehlt ihm so ein bisschen die Länge, die Core-Strength und die Beine sind auf jeden Fall da. Locating ist manchmal noch ein bisschen ein Problem, da muss er an seinen Winkeln noch ein bisschen arbeiten. Was ihn noch ein bisschen aufgewertet hat, fand ich, war sein Run after Catch. Da fand ich ihn physisch, kann auch mal seine Schulter runternehmen, mal einen Tackle brechen, nach vorne fallen. Hat tatsächlich gegen Press, habe ich einige Raps gesehen, wo er große Probleme hatte, wo er auch seine Size und Physis einfach nicht ausspielen konnte. Für mich schon einige Defizite, schwierig eine Rolle zu finden, auch in der modernen NFL. Vielleicht wirklich ein Team, was ein Tight End oder Fullback wie vielleicht einen Kyle Juszczyk nutzen will. Vielleicht ist das wirklich seine Rolle. Ich glaube, seine Toughness, seine Intelligenz ist da. Aber jetzt keiner, der mich wahnsinnig abgeholt hat. Wie gesagt, sehr eng mit Jared Wiley. Ich habe mich dann für Wiley entschieden, weil ich da wegen der Size noch ein bisschen mehr Potenzial sehe. Aber habe Ben Sinnott auch eher am frühen dritten Tag.
Gut, dann
meine 3.
Deine 3, mach oder? Deine 3.
Ja.
Ich glaube, jetzt wäre ich dran, aber ich habe dich bei den Running Backs gerade auch einmal so bevorteilt, dass du jetzt dran bist.
Ah, so, ja, okay. Nein, meine 3 ist Kate Stover von der Ohio State. Ist ein ehemaliger Linebacker, so ist er auch gebaut. Also ein sehr großer, ich sag mal, Körper und dann bringt er nicht so viel Länge mit wie jetzt ein Theo Johnson, wie auch ein Jatavion Sanders, wie ein Jared Wiley, sondern hat so eher diesen Build. Auch ein sehr tougher Spieler, der aber genug Athletik hat, um auch in den Seams ein Problem zu sein und tatsächlich trotz fehlender Länge in Contested-Catch-Situationen immer wieder auch den Ball gewonnen hat, wie auch immer das dann funktioniert hat. Ist für mich so ein bisschen die Frage, ob das in der NFL so weitergehen wird. Aber jemand, der grundsätzlich super Hände hat, ich weiß nicht, ob er viele Ich habe keinen Drop auf Tape gesehen. Auch erst physisch im Run after Catch. Für mich so ein bisschen Ben Sinnott plus, muss ich sagen. Auch im Blocking, da kann er zwar auch seine Technik noch verbessern, aber auch da zeigt sich diese Physis. Er hat einfach so ein bisschen diese Mentalität eines Linebackers, der auch keine Angst vor Kontakt hat. Physisch im Run after Catch hatte ich angesprochen. Route Running ist schwächer, das muss man sagen. Das ist für mich die große Schwäche, weil er auch einfach eine gewisse Stiffness hat, weil er nicht so diesen Hip-Sync hat, um in die Breaks reinzukommen. Da wird er dran arbeiten müssen. Ich weiß nicht, wie viel Potenzial da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist er da limitiert. Habe ihn in der dritten Runde sehen als soliden Tight End, der ein durchschnittlicher Starter sein kann. Ich finde, bei Cade Stover weiß man einfach, was man bekommt. Auch ein smarter, tougher Spieler, der noch ein bisschen mehr Athletik, noch ein bisschen mehr Ballskills als ein Ben Sinnott mitbringt. Deswegen für mich ein bisschen höher. Wie gesagt, wenig Potenzial sehe ich bei Cade Stover, muss ich schon sagen. Aber jemand, wo man auch sagen kann, okay, man ist Contender, man braucht ein Tight End in der dritten Runde, dann wäre Cade Stover so derjenige, den ich da im Draft Room anvisieren würde. Ich bin mal gespannt, auch weil ich ihn ja jetzt knapp vor Jatavion Sanders habe, wie sich die beiden Karrieren entwickeln, weil ich sie halt beide sehr, sehr unterschiedlich sehe, weil ich bei Stover eher so den direkten Impact sehe. Bei Sanders, wenn alles klappt, hat er natürlich mehr Potenzial. Deswegen bin ich darauf mal gespannt. Aber ja, Cade Stover, ein solider Spieler, meine 3.
Ja, solide trifft es bei meiner 3 auf gar keinen Fall. Eric All, Iowa, vorher Michigan. Wir haben diverse Vorverletzungen. Wir haben Rückenbeschwerden, wo er auch eine OP hatte. Wir haben einen Kreuzbandriss in 2023, der auch immer noch nicht ausgeheilt ist. Das sind alles Punkte, die wir berücksichtigen müssen, die seinem Draftspot auch schwer wehtun werden und abhängig seines Draftspots werden wir halt auch sehen, wie die Teams die Medicals bewerten. Also das, wie gesagt, gelingt mir von dieser Seite des Atlantiks nur schwer. Ich kann mich da eben nur auf Hörensagen verlassen. Und klar, ist das ein Concern. Ich kann den aber nicht so berücksichtigen. Deswegen darf er meine 3 hier an der Stelle sein. Wenn mir die Berichte vorliegen würden, könnte ich seinen Draft-Spot natürlich besser einschätzen. Ich denke aber, wenn er gesund spielen kann, ist er ein Tight End, der da schon hingehört. Also, der hat in Michigan sehr überzeugend gespielt, bis zu seinen Verletzungen. Der hat in Iowa trotz der Rücken-OP, die er ja in der Vorsaison noch hatte, beziehungsweise am Ende der Vorsaison in der Offseason, weshalb er ja zum Teil Michigan eben auch verlassen hat. Da war natürlich aber auch noch ein anderer junger Tight End, der ihn da verdrängt hat, beziehungsweise für den man dann eher schon mal mehr Platz machen wollte. Und so ist er dann eben an die Tight End University, kann man fast sagen, gegangen, zu den Hawkeyes. Sam Laporta, George Kittle, Noah Fan, TJ Hockenson. Also hat da, denke ich, in seiner Vita nichts falsch gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, natürlich muss man die Vorverletzungen berücksichtigen. Aber gucken wir isoliert nur auf sein Spiel, was er dort gezeigt hat und auch vorher in Michigan, will ich nicht derjenige sein, der einen Tight End, der von den Hawkeyes kommt, wieder viel zu spät draftet, um am Ende zu sehen, dass er woanders halt richtig gut spielt. Das Mindset passt. Er ist ein guter Receiver. Er blockt ordentlich. Du kannst ihn vielseitig einsetzen. Und deswegen, ja, würde ich meine Hand auf gar keinen Fall für Eric All ins Feuer legen. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn er das zusammenbringt und gesund spielen kann, dass er am Ende, ja, auf jeden Fall in dieser Liste, die wir gerade in diesem Ranking, das wir gerade sehen, auch die 3, wenn nicht sogar besser sein kann.
Ja, für mich, warum habe ich Eric All nicht drin? Einmal Verletzungen. Ich finde, er hat auch, was die Konstanz angeht, ein paar Drops, die zu leicht waren für mich. Da muss er ein bisschen dran arbeiten. Grundsätzlich hat er so diese Smoothness und diese Movement Skills. Ich glaube auch, dass ja, ich bin mal gespannt, wo er gedraftet wird, weil bei ihm glaube ich auch, was die Medicals angeht, das könnte einer sein, der tatsächlich seinen Namen gar nicht hört, einfach weil, ja, diese Rücken-OP, die er hatte, jetzt wieder ein Kreuzbandriss, die letzten 2 Saisons im Prinzip, ja, leider eine Season-Ending-Injury gehabt. Mal schauen, aber schon ein talentierter Spieler, da hast du recht. Für mich, was auf dem Feld angeht, noch ein bisschen mehr Konstanz, was seine Ballskills angeht, hätte ich gern gesehen.
Jetzt bin ich tatsächlich gespannt. Nee, deine zwei hattest du schon genannt, ne?
Mit Theo Johnson. Das war Theo Johnson, ne? Genau.
Dann ist ja klar, wenn wir auf eins haben.
War, glaube ich, vorher schon klar, oder?
Ist eigentlich schon seit über einem Jahr klar. Ich meine, ein Tight End, mit dem du Reverse-Spielzeuge läufst, wenn Ladd McConkey bei dir im Kader ist, dann weißt du, was ein Spieler an Athletik und besonderer Präsenz einfach mitbringt auf diesem Feld. Was gibt's zu ihm zu sagen? Tatsächlich im Napa Valley in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Schöne Gegend. Hat er dann aber, nachdem er dort neben Tight End im Football auch Basketball, Baseball und Fußball gespielt hat, an der lokalen High School, dort sogar noch als Quarterback und Linebacker eingesetzt wurde. Also im Prinzip alles, was sie gerade brauchten, hat Brock Bowers an seiner alten Schule gespielt. Und ging dann als Tight End zu den Georgia Bulldogs, hat dort zweimal die National Championship gewonnen. Und was er mitbringt, ist einfach außergewöhnlich. Also es lässt sich nicht anders beschreiben. Er hat für einen Spieler seiner Größe hat er einen sehr, sehr hohen Topspeed. Wie gesagt, wenn du eben Plays mit ihm statt mit Ladd McConkey machst, die auch diesem Spieler eben gut stehen würden, weißt du, was der halt mitbringt, ohne dass du Measurements da in einem 40-Yard-Dash oder solche Dinge brauchst. Ne? Er läuft seinen Route-Tree sauber, sicher, ist zuverlässig. Sein Quarterback findet ihn dort, wo er ihn haben will. Du siehst, wie er auch schwierige Bälle pflückt, wie er sich physisch auch am Catchpoint verhalten kann, aber auch sehr beweglich in der Luft ist, also sehr akrobatisch. Da haben wir ja auch den sportlichen Hintergrund. Ich meine, die Beinarbeit vom Fußball, die gute Körperkontrolle vom Basketball, der schnelle Antritt vielleicht ein bisschen vom Baseball, was da sehr viel trainiert wird. Und im Endeffekt hat der Junge ja den ganzen Tag nur auf dem Sportplatz gestanden, wenn er das alles gemacht hat früher. Ne, das siehst du einfach, diese ausgeprägte Rolle. Und ich finde, dass du mit ihm, im Prinzip kannst du mit ihm viele verschiedene Möglichkeiten, du kannst verschiedene Dinge sehen. Ich glaube, dass du ihn zwischendurch sogar als Exklusiver einsetzen kannst, wenn du das denn möchtest. Aber ich denke auch, er profitiert vor allem von seinen Allrounder-Qualitäten davon, dass er so vielseitig einsetzbar ist. Und ich muss sagen, in der heutigen NFL, wo Offensive Coordinator oder generell, wo Teams immer mehr auf dieses, je weniger wir durchwechseln müssen, desto besser ist das für uns. Und wenn ein Gegner sich halt immer wieder drauf einstellen muss und die Defense nicht durchwechseln kann, weil nur Huddle gespielt wird und Brock Bowers mit auf dem Feld ist und den schematisch vielleicht noch kombinierst mit einem vielseitigen Running Back und mit einem gefährlichen Wide Receiver, dann ist das schon echt brutal, das zu verteidigen, weil du einfach gar nicht mehr die Defender in deinem Team hast, um das alles zu matchen. Und ja, es mag sein, dass Tight Ends später gedraftet werden, alleine aus dem Grund, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn Brock Bowers Top 5 gedraftet wird, dann ist der dann gleich einer der drei bestbezahltesten Tight Ends der Liga, so. Ich glaube, da ist er nicht weit von weg dann. Ne? Also ich kann das schon verstehen, dass Teams das für einen Rookie nicht machen wollen, weil da geht es auch um Gehaltsgefüge, da geht es auch um Salary Cap. Ne? Aber bitte, tut mir einen Gefallen und lass den nicht am Ende zu einem Contender fallen, was für Brock Bauer sicherlich nicht schlecht wäre. Aber das würde dem Gleichgewicht der Liga nicht helfen, wenn Brock Bowers am Ende irgendwie aus den 20 rausfällt, was man ja mittlerweile liest, man ja die beklopptesten Sachen zu ihm. Für mich ein besonderer Spieler dieser Draftklasse. Neben Marvin Harrison Jr., Joe Alt, vielleicht der beste Spieler, den wir außerhalb der so wichtigen Quarterbacks halt haben. Ne?
Ja, eigentlich hast du alles gesagt. Vielleicht ist er ein bisschen undersized, aber halt extrem explosiv und trotzdem physisch. Ist einfach ein Mismatch, wie du gesagt hast. Wie soll man ihn am besten covern? Man kann ja nicht einfach einen Safety gegen ihn stellen, weil er einfach auch diese Blocking-Skills hat. Im Run-After-Catch ist er sehr stark. Finde ich, erinnert so ein bisschen an George Kittle, was das angeht. Kann mit sowohl mit Speed als auch mit Physis Tackle brechen oder halt die Winkel im Open Field schlagen, wie viel er wirklich als Y spielen wird, als traditioneller Inline-Tight-End, glaube ich gar nicht mal so richtig, dass man ihn dafür nutzen wird. Wird eher so der F-Tight-End. Du hast gesagt, du kannst ihn theoretisch mit auch seinen Ball-Skills als X-Receiver hinstellen. Ein besonderes Talent, muss man ganz klar sagen. Für mich der beste das beste Prospect seit Kyle Pitts. Und auch jemand, wenn wir über grünes Lichtspieler sprechen, wird Brock Bowers, ist auf jeden Fall ein Kandidat, was auch seinen Charakter angeht, glaube ich, einfach überragend. Und er ist auch, glaube ich, einer der besonderen Spieler, die nicht lange brauchen auf Tight End, um sich in der NFL zu akklimatisieren, sondern einer, der, glaube ich, sehr schnell einen Impact machen wird und haben wird. Und wie du schon sagst, einer der Blue-Chip-Spieler, einer der drei für mich in dieser Draft-Class.
Ja, ich glaube, momentan wird er ganz oft zu den New York Jets gemockt, ne? An 10. Ja, wie gesagt, in Anbetracht der Tatsache mit dem Gehaltsgefüge und so, ist das irgendwo nachvollziehbar. Ich denke, die Jets sehen sich trotz des frühen Draftspots, den sie haben, definitiv in dem Titelfenster. Da gibt das alles natürlich schon Sinn, dass der da landet, ne? Rodgers mag seine Tight Ends. Mag Spieler, die er vielseitig einsetzen kann, wo er auch nochmal mit seinem Kopf was machen kann, wenn die auf dem Feld stehen und sagen, ich hätte aber gern, dass du jetzt die Route läufst, weil ich sehe hier den Softspot, ne? Dann ist Brock Bowers sicherlich ein Spieler, mit dem du genau das machen kannst. Klar, Jahr 1 ist er auch Tight End, ne? Aber er ist vielleicht einer der Tight Ends, der in diese Gruppe der letztjährigen besonderen Spieler reinfällt, weil dass Tight Ends nicht nur so gut sind, sondern auch wirklich in Jahr 1 bereits so funktionieren, wie sie das gemacht haben. Ne? Und das ist ja eben bei den Lions, bei den Packers und haben wir mehrere Teams gehabt, wo das wirklich, wirklich gut funktioniert hat direkt. Und Brock Bowers ist ein Spieler, glaube ich, den wir da auch von Jahr 1 direkt ansehen werden. Und da nochmal, um den Bogen zu spannen, Richtung Fantasy, ich glaube, das lohnt sich schon, da einen Brock Bowers zu nehmen. Bei Jatavion Sanders braucht man vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Dann haben wir auch noch so ein paar Allrounder oder Spieler, wo ich jetzt Fantasy-Sicht jetzt nicht unbedingt den großen Impact sehe. Ben Sinnott oder Kate Stover, die das eben nicht mitbringen. Aber sicherlich ein paar interessante Spieler auch noch weiter hinten. Gerald Wiley wäre so mein Spieler gewesen, den ich jetzt noch als, ja, der vielleicht ein bisschen so unter dem Radar noch fällt, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das auch erledigt, nachdem ich so einige Sachen bei Twitter gesehen habe, wo man ein paar Highlights von ihm rausgeschnitten hat und gezeigt hat, so, yo, wenn du eine Idee hast, kannst du den schon ziemlich gut einsetzen. Dann kann ich schon verstehen, dass du ihn da in der Top 5 hast. Hast du sonst noch einen Sleeper? Ich meine, wir haben ja oft Spieler von Small Schools, die es probieren auf dem nächsten Level, wo das aber auch nicht immer aufgegangen ist, ne?
Ja, für mich ist es diesmal Brevin Spanford von der Minnesota, also kein Small Schooler. Traditioneller White, also Inline Tight End mit Size und Physis. Fluider Athlet, hat aber nicht so viel High-End-Speed. Leider hat ihm schwaches 2023, das wird ihm einige Spots und vielleicht auch ein paar Runden kosten. Er hatte da ein paar Drops drin, hatte sonst eigentlich, also erst mit 2022 vor allem aufgefallen, weil er halt dieses Red Zone Target war, dieser große Spieler. Wenn er da wieder hin zurückkommen kann, dann hat er, glaube ich, das Skillset für einen Tight End 2, weil er die Physis als Blocker mitbringt und dann, ja, vielleicht so ein bisschen Red Zone Ability hat. Denke mal, er wird am späten dritten Tag, vielleicht fällt er auch ganz aus dem Draft raus, aber ein Spieler, ja, wenn denn euer Team draftet, der, glaube ich, durchaus Potenzial hat, auch am Sonntag dann mal am Game Day ein paar Plays zu machen.
Ja, das stimmt. Spanford war tatsächlich mal ein sehr gehypter Name. Da kann ich mich auch noch dran erinnern von Minnesota. Generell Minnesota ja so ein bisschen abgefallen im letzten Jahr einfach. Da war der Hype um das gesamte Team einfach in der Zeit davor größer. Spanford, ein so ein Spieler von Minnesota, sicherlich noch Tyler Nubin zu nennen, über den wir dann Montag sprechen möchten, wenn wir über die Safeties sprechen. Montag auch die Live-Sendung mit Stone Luck, wo ich dabei sein werde. Du bist auch in letzter Zeit in einigen Podcasts so unterwegs, ne? Darfst du auch mal gerne was zu sagen, wenn die Leute dir noch mal ein bisschen zuhören wollen und nicht nur mir?
Ja, ich war bei Jan bei den Sofa Scouts. Haben wir über die Cornerbacks gesprochen und bin jetzt nachher noch bei Upside Fantasy. Und werde da über die Running Backs sprechen, vielleicht nochmal ein bisschen, obwohl wir heute schon auch ziemlich ausgiebig waren. Und nächste Woche bin ich noch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie der Podcast jetzt überhaupt heißt, aber bei Ryan Roberts und Joe DeLeon im Englischen, und da werden wir über ein paar Spieler sprechen, die wir höher oder ein bisschen tiefer sehen als der Konsens. Also, ja.
Schöne Rubrik, ja. Hatte Daniel Jeremiah jetzt, glaube ich, auch gerade erst drin bei Move the Sticks. Das ist immer ein gutes Thema, so.
Und ich bin noch bei den Jungs vom, wie nennt man das denn, wenn man beim Fantasy Football auch Defense mit reinnimmt? IDP?
Das IDP, ist so, ja.
Ja. Und werde da über Linebacker sprechen. Das ist aber, glaube ich, erst nächste Woche. Also noch ein paar Termine bis zum Draft, dann reicht's auch, aber ich freue mich sehr, ja, auch immer mal zu Gast zu sein und auch, ja, für unseren Podcast ein bisschen Werbung zu machen.
Das ist doch fein, ja. Ich mache auch noch ein bisschen Werbung, immer wieder werdet ihr das hören. Wer den Draft Guide noch nicht bestellt hat, kann das natürlich sehr gerne tun. Über unsere Social Media Kanäle werdet ihr eigentlich regelmäßig darauf aufmerksam gemacht, ob Instagram oder Twitter, wo ihr ja gerne das Ding euch kaufen könnt. Draft Guide über 160 Spielerprofile, Rankings, Big Boards, alles, was dazugehört. Ja, würde mich freuen. Und Lorenz hat ihn ja auch schon zu Hause liegen. Und bisher hat er mich dafür noch nicht kritisiert, auch wenn er nicht immer derselben Meinung ist mit dem, was da steht. Okay, vielleicht kommt das ja jetzt, denn ich verabschiede mich und Lorenz hat das letzte Wort. Ich kann mich nicht mehr wehren.
Nein, genau, kauf das Draft Guide. Ich hatte Philipp ein Bild geschickt, so nach dem Motto, wir gehen rein. Und er meinte so, okay, jetzt kann ich mich ja fast gefasst machen. Nein, Scouting ist ja auch was durchaus Subjektives. Von daher, kauft das Ding, guckt rein. Find's sehr cool, dass es sowas im deutschsprachigen Bereich gibt. Und ja, macht das, holt ihn euch und wünsche euch allen ein schönes Wochenende.